Wir schauen mal, wie es läuft.
Wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Denn jetzt machen wir eine Sonderepisode.
Speziale. Daumenkino-Speziale.
Genau. Neben mir sitzt Raphael.
Und neben mir sitzt Ann-Sophie.
Genau, und wir machen heute ein Serien-Special.
Wir haben das schon angeteasert seit Folge 0, glaube ich, dass wir über Kinofilme und vielleicht sogar Serien reden. Ja. Und nach Monaten der Vorbereitung haben wir es endlich geschafft. Wir haben Serien ausgewählt.
Wir haben Serien ausgesucht. Und die sind überhaupt nicht überraschend eigentlich.
Es dauert ja uns Ewigkeiten, so eine Serie zu gucken.
Ja, vor allem die wir uns jetzt hier noch rausgesucht haben. Ja, ne? Also,
gerade deine hat ja Millionen Staffeln.
Ja, und es kommen noch mehr.
Sehr gut.
Deine ist ja abgeschlossen.
Meine ist abgeschlossen. Meine hat 5 Staffeln vorbei. Alles perfekt, so wie es sein soll.
Genau.
Deiner hat natürlich den Vorteil, dass sie sich jedes Mal neu entwickeln kann. Deswegen ist es nie langweilig.
Das ist richtig.
Das ist nämlich das Problem bei manchen Serien, die einfach zu lang laufen und die halt
zieht sich irgendwann nur noch was aus den Fingern. Halt.
Und deswegen, das hat meine nicht und deine auch nicht, weil super fresh.
Schöne ist an der ganzen Sache, du hast meine Serie nie zu Ende geguckt, ich habe deine Serie nie zu Ende geguckt. Wir haben immer so ein bisschen was geschafft, aber halt auch nicht viel.
Ja, ich habe deine noch auf meiner Pile of Shame. Ich möchte es auch weiter gucken, weil ich meine, ein paar Staffeln wären richtig geil. Also vom Look und so, aber ich bin noch nicht über die zweite.
Du hast noch nicht so richtig Feuer gefangen, ne?
Nee.
Aber es ist bei mir mit deiner Serie genauso und ich glaube, ich werde es auch niemals zu Ende schaffen.
Doch, du schaffst das. Will ich hinsetzen?
Du guckst das jetzt. So, 5 Tage durchgucken.
Ja.
Und dann
Cheers.
Machen wir das so. Und damit sagen wir herzlich willkommen bei Daumenkino.
Yay!
Wir besprechen Serien und zwar, ich habe mir hier so ein paar kleine Cluster überlegt. Wir gucken mal, wie viel wir schaffen. Vielleicht splitten wir es in unterschiedliche Episoden auf.
Ja.
Wir haben einmal unsere All-Time-Favorites. Jeder hat eine rausgesucht. Mhm. Serien, die wir
Lieblingsserien.
Im Zweifel folgen oder staffelweise mehr als einmal gesehen haben.
Ja.
Bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe die wirklich mehrfach gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich habe meine auch zweimal komplett, also mehrere Folgen mehrfach gesehen, weil die einfach so gut sind, aber die komplette Serie zweimal von Anfang bis Ende geguckt und ich bin jetzt wieder bereit für ein drittes Mal.
Es ist wieder so.
Aber das Ding ist auch, es gibt eine Spin-off-Serie, die jetzt gerade wieder auf Netflix live ist.
Und deswegen, Filme werden ausgekoppelt.
Genau,
und
deswegen habe ich immer noch schön.
Es kommt immer was.
Fast 5 Jahre nach Schluss der Serie immer noch neuen hier Content von den Machern.
Ganz genau.
Aber fangen wir mal mit deiner an. Was hast du denn ausgegraben?
Genau, also ganz kurz noch vorweg. All-Time-Favorites kommen jetzt. Dann haben wir noch Neuentdeckungen, die uns jetzt gerade sehr beschäftigt haben. Und dann haben wir noch eine gemeinsame, die wir wirklich von Anfang an, das war unser erstes richtiges geteiltes Erlebnis miteinander, dass ich dir eine Serie empfohlen habe in der Akademie damals noch, die du dann geguckt hast und dann auch voll Fan warst. Und da war so die gemeinsame Ebene. Da war es dann so, okay, das passt.
Passt, ja. Das ist auch eine grandiose Serie. Vielleicht auch die abgeschlossen wahrscheinlich. Nicht 100%, aber schon eher. Aber ja, mega, mega gut.
Da kommen wir aber später drauf. Guck mal, jetzt haben wir in 20 Sätzen nichts verraten.
Das ist super, ne? Das ist das Gute. Deswegen, das ist das Gute an Serien. Spoilern dort ist immer sehr böse. Und wir haben nicht mal den Titel gespoilert. Von denen wir reden.
Genau.
Aber vielleicht hat der ein oder andere, das fände ich jetzt interessant, wenn das jetzt irgendeiner ab Minute, weiß ich nicht, 4, weiß, welche Serie Ann-Sophie gleich vorstellen wird und welche Serie ich gleich vorstellen werde, einfach bei Insta uns eine Line droppen, ob ihr das schon gecheckt habt, weil wir haben zwar Staffeln und ein bisschen
was
schon gedroppt,
aber die uns sehr gut kennen, die wissen es.
Ja,
würde ich mal vermuten.
Denke ich auch.
Das Ding ist, ich erzähle auch immer, aber alle Nase lang von irgendeiner Serie. Also es ist selten auf eine zurückzuführen. Aber
ja, ich glaube, meins ist einfacher, weil ich habe gesagt, es hat 5 Staffeln, es hat Auskopplung.
Und du erzählst es jedem, der es hören oder nicht hören will.
Ist ja auch eine gute Serie.
Das ist deine Lieblingsserie.
Ja, ist es.
Genau. Meine Lieblingsserie, das, was ich daran mit Erinnerung verbinde, ist, dass ich damals in meinen H&M-Zeiten, ich habe ja fast 4 Jahre bei H&M gearbeitet und hatte eine super coole Kollegin, Jennifer Hanak heißt die, ganz, ganz tolle Fotografin übrigens auch, also kann man sich bei Instagram auch mal gut angucken.
Mhm.
Und Jen hat auch einen sehr guten Geschmack, was visuelle Sachen angeht. Und
vorteilhaft als
Fotografin. Als Fotografin sehr vorteilhaft, das sieht man auch. Und hat dann immer ganz viel erzählt von American Horror Story.
Und du so, was ist
das? So, und ich so, ja, ich bin ja überhaupt kein Horror. Also, was heißt überhaupt?
Naja, gut.
Ich bin ja krasser True Crime-Fan. Ne? Also, das schließt sich immer alles ein bisschen aus bei mir. Ich bin ein großer True Crime-Fan und ich mag aber auch generell das Konzept von Grusel- oder Horrorgeschichten. Also, ich finde es ganz spannend, weil es halt mit vielen Dingen so ein bisschen spielt und arbeitet. Und oft in Horrorfilmen ist aber das Problem, dass die Geschichten so ein bisschen dünn sind.
Mhm.
Was mich ein bisschen stört, weil deshalb mochte ich die Jordan Peele-Sachen jetzt auch so gern, weil die ein bisschen cleverer sind, so von der Story und vom Gedankengang dahinter. Es ist nicht super offensichtlich. Das gleiche zum Beispiel für Cabin in the Woods und so. Das ist halt auch so ein bisschen
schlauer. Die spielen auch mit genau diesem Gedanken, dass es gibt ja immer einen, also bei Jordan Peele gab es ja den einen Charakter bei Get Out, der sagte, geh nicht, das ist doch ganz klar, dass dass hier die
Schwarzen zuerst stehen.
Genau, Sex Slaves. Und das ist genau das, was wir als Zuschauer auch denken, so, nein, splittet jetzt nicht die Gruppe auf, ne, geht doch nicht da rein, ja, und der Mörder wartet doch da vorne.
Genau, das ist das Konzept ja von Scream auch
damals. Genau, und die Standard-Horrorfilme machen dann genau das, was die Zuschauer dann sagen, nicht zu tun, aber die Neuen, die Cleveren, die drehen das dann auf den Kopf und
haben gute Geschichten einfach,
die
ja trotzdem spannend sind, ohne auf diese altbekannten
Klientel
zurückzugreifen.
Nichts ist schlimmer als Jumpscares mit ganz klassischen Horror-Stil.
Obwohl es die ja auch in anderen,
es gibt gute Varianten,
aber schon schlimm, wenn du es weißt. Aber sonst wäre es auch kein Jumpscare, wenn du es nicht wissen würdest wahrscheinlich. Dann würdest du nicht da sitzen und Angst haben, weil du genau weißt, was gleich
passiert. Du wirst halt direkt vorbereitet bei den normalen, dass die Musik leiser wird, langsamer und dann bam, kommt's. Und bei den neuen passiert genau dasselbe, aber dann kommt nichts.
Und es bleibt so. Oder es passiert, ohne dass es sich ankündigt.
Und dann kündigt es sich nicht an und dann kommst. Und dann ist es wieder smart.
Ja, ganz genau.
Ja.
American Horror Story habe ich dann angefangen, irgendwann mal zu sehen. Nachdem sie ein Jahr lang irgendwie immer mal erzählt hat, das ist so cool und das ist so toll und das würde mir voll gefallen. Und der hat nämlich auch ein sehr gutes Gespür dafür, was Leuten gefällt und was nicht gefällt. Und irgendwann, es hat wirklich lange gedauert, aber irgendwann habe ich es angefangen. Weil ich aber wirklich so dachte, so, oh nee, komm, ich hatte schon viel davon gehört, es war auch viel Positives, aber ich dachte so, ach komm.
Ja, genau so ging es mir auch. Und die erste Staffel war leider sehr zäh.
Ja.
Deswegen kam ich dann noch nicht so
rüber. Ja, ist okay. Das ist okay. Die erste ist auch immer noch so, noch nicht mal eine meiner Favorites. Aber das Coole an American Horror Story ist, und das kann ich jetzt gleich von Anfang an einmal sagen, American Horror Story ist keine durchgängige Serie, wie du sie hast, sondern American Horror Story ist eine, ich habe es aufgeschrieben, wie heißt es? Anthologie.
Genau, du hast nämlich immer eine abgeschlossene Story pro Staffel.
Ganz genau. Und das ist halt cool, weil das Grundkonzept ist quasi, wie der Name schon sagt, American Horror Story, nicht nur, dass das wahnsinnig klanghaft ist, ich finde, es klingt sehr schön. American Horror Story. Es nimmt sich Folklore-Geschichten, Gruselgeschichten, in Amerika gibt es da ja viel von diesen Scary Stories to Tell in the Dark von Guillermo del Toro zum Beispiel, basiert ja auch auf diesen Mythen, Folklore, Erzählungen, die sich über Jahre entwickelt und aufgebaut haben und immer noch erzählt werden. Oder wahre Verbrechen, die irgendwo passiert sind.
Dann kommen wir ja wieder auf American Crime Story.
Ganz genau. Und das ist aber noch mal am Rande. Aber viele Elemente, die in diesen einzelnen Folgen stattfinden, basieren halt auch auf wahren Erlebnissen. Also dass zum Beispiel in Staffel 2, bis jetzt gibt es 9 Staffeln und 13 sind schon von Fox
gekauft.
Also es kommt noch einiges. Und danach weiß man noch nicht mal, ob Schluss ist. Wenn die 13. Staffel zu Ende produziert ist, ist das die am längsten laufende Serie im Fernsehen.
Ist das so? Ist nicht hier sowas wie...
Vielleicht war es auch auf den Sender eingeschränkt.
Weil es gibt schon ein paar Sitcoms. Ich glaube, Grey's Anatomy hat schon 15 Staffeln.
Ja, aber vielleicht haben die weniger Folgen.
Das kann sein. Aber das ist das Gute an American Horror Story, da das ja eine Anthologie ist.
Es wird nicht langweilig.
Hast du halt immer eine neue Story und immer in dem Fall ja auch selben Cast zwar, aber
auch nicht immer.
Du hast halt immer mal neue Leute, die reinkommen und dann wieder weg sind. Und
genau.
Das ist bei Grey's Anatomy dann nicht so. Dann hast du 15 Jahre lang
eine
Geschichte, die eigentlich langweilig
sein müsste. Und bei American Horror Story ist es halt wirklich charmant. Also auch gerade, wenn man so ein bisschen dieses Schauspielerische ganz interessant findet, weil wie du es gerade schon gesagt hast, zum Teil ist der Cast überall, kommt mit in den Staffeln, übernimmt aber andere, ganz andere Rollen zum Teil.
Genau, du hast so einen Stammcast, ne?
Genau, einen Stammcast. Aber es ist auch, glaube ich, keine einzige Staffel, in der, also es gibt zwei, drei Schauspieler, die in allen Staffeln dabei waren, aber auch nicht in allen Folgen.
Ja, klar.
Und was auch cool ist, das hat der Macher auch vor einer Weile, ich glaube zur siebten Staffel oder so, angekündigt. Alle Staffeln hängen irgendwie miteinander zusammen.
Jetzt gehen wir so ein bisschen auf Black Mirror,
das ist
wo
ganz
es auch eine Anthologie ist, aber auch irgendwie ein roter Faden.
Dann genau, und das ist halt Ende ganz cool, weil die Charaktere zum Teil halt übergreifend verwandt sind miteinander, in Beziehung stehen zueinander.
Das
dass sie
schon
zeitlich zusammengehören zum Teil, also dass die Fäden einfach nur weitergestrickt werden. Das ist schon sehr cool und das ist auch sehr, sehr clever.
Ich glaube, das hat man schon bei der zweiten Staffel gemerkt, dass da irgendwelche ich glaube, das Mörderhaus wird da auch irgendwie vielleicht in einem Nebensatz erwähnt oder so, dass es in der ersten Staffel
genau, also es wird, es, am Anfang ist es noch
aber
nicht
die
so
Welt
klar,
ist halt
es wird
eine.
Auf jeden Fall, genau, also es ist, es gehört zeitlich alles zusammen und es, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es alles so logisch ist, aber es gibt auf jeden Fall große Schaubilder, wo das auch alles erklärt wird, wer wie wohin gehört und wie das zusammengehört.
Cool.
Genau, neun Staffeln sind bisher veröffentlicht worden, die Leute habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, deshalb
ist auch noch nicht auf Netflix, oder?
Sky. Nee, das dauert aber auch richtig lange, bis das auf Netflix
kommt. Ja, meistens immer ein Jahr nachdem.
Noch länger fast. Also bei Netflix dauert es richtig lange, bis die kommen. Und die sind alle drin.
Nee.
Also, in Staffel 1 geht es um ein Mörderhaus.
Die habe ich sogar komplett gesehen.
Genau, ganz klassische Geschichte eigentlich auch. So ein Haus, was verflucht ist. Haunted House.
Genau, es wurde ein Mord stattgefunden. Und dann, wie es klassisch in so einem Horrorfilm ist, kauft natürlich eine andere Familie dieses Haus.
Genau,
obwohl sie da schon
und die Leute, die auf diesem Grundstück des Hauses getötet worden sind, beleben dieses Haus als Geister oder als können halt gelegentlich halt auch als haptische Wesen auftreten. Und so wird dann halt die Geschichte von der aktuell dort lebenden Familie quasi erzählt und man versteht halt durch so Rückblenden auch, was denn alles in diesem Haus passiert ist und wieso das so ist.
Am besten fand ich das schwule Ehepaar im Mörderhaus.
Ja.
Gespielt von einem Horror der eine ganze Serie und Dokumentationsreihe hat über Horrorfilme.
Ja.
Ich weiß seinen Namen nicht.
Ja.
Der bei Inglourious Basterds den Bärenjuden gespielt hat. Vielleicht.
Quinto? Zachary Quinto?
Mag sein, ja.
Kann sein. Ist auch egal. Auf jeden Fall sehr charmant. Also American Horror Story lebt auch von seinen Charakteren, muss man sagen. Sehr, sehr cool. Dann gibt es Asylum. Das ist die zweite Staffel. Da geht es um ein Irrenhaus. Sagen wir es mal so. Ne? Also Leute, die halt mit sämtlicher Form von geistiger Einschränkung, Behinderung, da waren alles mögliche Schrumpfköpfe, ne? Also viel. Ach so, Eli Roth meinst
Eli
du?
Roth. Eli Roth. Der aber so aussieht wie Zachary Quinto.
Ja, ein bisschen. Genau, und also das natürlich unter dem Deckmantel der Kirche, was dem Ganzen noch so perfideren Charme gibt. Basiert übrigens auch auf einer wahren Geschichte, also nur an Ansätzen, aber geht auch um ein Irrenhaus, was quasi durch einen Reporter dann geschlossen wird.
Mhm.
Nummer 3 ist Coven. Das ist so ein bisschen die Salem-Geschichte mit Hexen, die halt eine Schule quasi besuchen, ein bisschen wie Harry Potter, aber halt in cooler für Frauen. Das kommt später auch wieder. Dann ist die vierte Staffel Freakshow. Die ist visuell sehr interessant, weil es geht um eine, wie der Name schon sagt, um einen Zirkus, wo halt Leute mit, also siamesische Zwillinge sind da drin, Leute mit verstümmelten Armen sind da drin.
The greatest showman in Horror.
Genau, also wirklich wie eine Freakshow damals. Und die greift zum Beispiel auch auf, dass da es geht auch um so einen Clown, der da rumrennt, der halt Leute ermordet, also so Killer-Clown-mäßig.
So It.
So ein bisschen.
So ein Clown, der Hand Sanitizer hat.
Ja, genau, und der ist, ganz Sanitizer ist er nicht, aber der ist halt irgendwie draußen unterwegs und das orientiert sich halt auch zum Beispiel an Pogo, dem Clown und solche Geschichten. Also es gibt viele, viele Geschichten, die da einfließen, wenn man so aus dem True Crime-Bereich kommt, die sehr spannend sind. Dann Hotel, über das, in dem Fall heißt es Hotel Cortez. Es basiert auch auf einem wahren
Chicago Hotel.
Ist genau ein Hotel in Chicago, was halt auch so verflucht gilt, weil dort auch Leute, die sterben, plötzlich wieder auftauchen und das Hotel nicht verlassen können, so ein bisschen wie Mörderhaus.
Ne?
Das kann das sein? Ich weiß, ja.
War das nicht das mit...
Ich weiß nicht, ob das genau das gleiche ist oder ob es noch ein anderes ist. Aber es kann gut sein, dass es auch das
sein,
ist. Du sprichst jetzt hier gerade von... Leonardo DiCaprio und H.H. Holmes, ne?
Ja, H.H. Holmes.
The White...
White Castle?
Irgendwas mit White Castle, ne?
Auf jeden Fall gab es ein... Ich glaube, es war sogar
Chicago. Leo und Scorsese machen das doch, oder? Scorsese?
Ich meine, das war angedacht, aber keine Ahnung, ob das immer noch der Fall
ist. Die machen ja noch ein anderes Projekt, wo ja auch wieder ein Mörder spielt. So zwei Mörder-Leo-Scorsese-Projekte.
Deswegen weiß ich nicht, ob da vielleicht das eine das andere aufgefressen hat und sich vielleicht vereinzelt
hat. Kannibalisiert.
Ja, man weiß es immer nicht. Man wird sehen.
Genau. Hotel basiert auf jeden Fall auch zum Teil auf wahren Geschichten. Also es ist nicht nur, aber es zieht sich halt Inspiration. Und das ist halt spannend. Wenn man so ein bisschen danach noch darüber nachlesen will, ist das sehr, sehr cool. Auch zum Teil Charaktere, denen man das gar nicht so zugetraut hätte, dass es die wirklich gab. Mhm. Die orientieren sich halt nur an richtigen Persönlichkeiten.
Da spielt, glaube ich, Lady Gaga mit.
Da spielt Lady Gaga mit. Und ich fand, sie auch passte gut da rein. Und sie hat auch wirklich Ryan Murphy, den Macher, auch so lange belabert, bis sie mit teilnehmen konnte. Ich fand sie gut. Sie passt in diese Rolle. Viele fanden sie scheiße und deplatziert. Ich fand die super. Ich finde, sie passt in diesen
Charme. Ich glaube, sie hat sogar dafür einen Emmy oder so gewonnen.
Ja, ich finde also die auch, fand das auch gut.
War scheinbar sehr, sehr gut, weil ich erinnere mich an die Szene, wo, als sie den Emmy oder Golden Globe, keine Ahnung, was sie da gewonnen
hat. Das war das Fleischkleid, ne?
Mag sein. Und sie ist dann nämlich, weil das einer von diesen Awardshow ist, wo man halt an Tischen sitzt, musste sie nach vorne gehen und ist an DiCaprio vorbeigegangen und er saß halt ein bisschen und hat gerade woanders hingeguckt und dann hat sie ihn so angerempelt und er dann so, oh, was ist denn? Und hat dann ein bisschen gelacht und da gibt es so ein Meme.
Oh nein.
Lustig ist, weil er war dann total, ups, hab ich aufgepasst.
So.
Und sie war sehr so, ach, geh aus dem Weg.
Move, bitch.
Ich habe gerade hier was gewonnen. Und du nicht.
Und du nicht. Genau, das ist Staffel 5 Hotel. Da spielt sie mit. Auch, ja. Also wie gesagt, sehr glamourös. Passt aber auch, wie gesagt, weil es spielt so ein bisschen in den 20er. Naja, also es ist in der jetzigen Zeit, aber sie kommt halt so aus den 20ern, aus den goldenen 20ern.
Okay.
Genau, da kommt auch so ein bisschen diese Zeitverschiebung kommt da so ein bisschen rein. Weil es ist zwar in der jetzigen Zeit mit modernen Touristen, aber sie kommt halt aus dem alten Hollywood noch und sie geht so ein bisschen auch um Vampirismus und sowas. Also ganz, ganz spannend. Und dann gibt es die 6. Staffel, die mir auch nicht so gut gefallen hat tatsächlich. Das ist Roanoke. Das basiert, ja, mal Roanoke Nightmare. Das ist ganz interessant. Das fällt ein bisschen raus aus dem Ganzen, weil das ist im Endeffekt ein Haunted House auch irgendwo in Roanoke. Und das Ganze ist aufgezogen wie eine TV-Dokumentation, weil da halt irgendwie ein abgeschlachtet wurde und so ein Massaker stattgefunden hat in diesem Anwesen.
Mhm.
Und dann kommen quasi, ist es wie so eine Challenge, dass so ein paar Leute da einfach reinkommen und quasi die Zeit für dieses, weil es ist so ein mysteriöser Zeitraum, wo das halt passieren soll und oder passiert, ist, dass da halt immer irgendwas passiert und dann sollen sie halt diese Zeit dort quasi verbringen und da passiert dann auch einiges und dann kommen sie wieder so und also das ist so, es ist halt aufgestellt wie halt diese Dokumentation
Blair Witch Project.
Plus hinter den Kulissen quasi und so ein bisschen das, was dann halt passiert und früher passiert ist.
Okay.
Und wie sich das alles entwickelt. Aber ganz clever geschrieben. Dann gibt es Staffel 7, Cult, wo es um sehr zeitgemäß geht, so ein bisschen um die Zeit, als Donald Trump gewählt worden ist und Amerika ja selber so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, weil sich ja alle dann dafür und dagegen und es hat sich ja sehr geclustert in so zwei Gruppen.
Mhm.
Für die, die sich erinnern, das war auch die Zeit, wo die Clown-Geschichten passiert sind mit den Leuten, die sich gegenseitig erschreckt haben in Clownskostümen und wo halt auch Leute verprügelt und getötet worden sind, weil sie sich so erschrocken haben vor diesen Pranks. Und diese zwei Sachen fließen da so ein bisschen zusammen.
Mhm.
Dieses Radikalisieren und unterschiedliche Wege, wie du deinen Unmut nach außen transportierst. Also es ist eine Mischung aus Wahlkampf, Radikalisierung, Clowns und Kult. Also es ist wirklich so Rachegelüste, was Leute bereit sind, wenn sie sich nicht verstanden fühlen in der Politik zum Teil. Also sehr, sehr grob. So ein bisschen die Kuckucksklan, weißt du, so eine Randerscheinung der Gesellschaft,
halt
wo du dich mal fragst, wie kann sowas passieren? Aber eigentlich ist es relativ naheliegend.
Ja.
Und wie das halt auch, wie Wahnsinn auch mit Politik manchmal zusammenhängt, ist sehr interessant. Das ist Kalt, das ist Staffel 7 und Staffel 8 ist Apocalypse. Die bis zur 8. Staffel ist es, glaube ich, sogar auch auf Netflix mittlerweile. Die 8. Staffel ist jetzt aber auch schon, wie gesagt, anderthalb oder zwei Jahre seit amerikanischer Ausstrahlung
da. Ja, geht immer schnell.
Ja. Und in Apocalypse geht es darum, dass die Welt untergeht. Mhm. Also auch so ein bisschen.
Name sagt's.
Ja. Tatsächlich, ich überlege gerade so, zeitmäßig passt das eigentlich, ist es relativ chronologisch? Nee, nicht ganz. Nee, ist nicht ganz, dass man sagt, das wird nähert sich immer näher der, so, der nee. Zeit, aber so ist es nicht. Es ist,
Mörderhaus ist ja schon weiter als deine Zeile im
Spiel. Genau. So. Apocalypse. Ja. Ich habe nur gerade überlegt, weil hier in den Mittelteil passt es eigentlich ja, ganz gut, passt. Aber es ist. In Apocalypse geht die Welt unter und da kommt die dritte Staffel Coven so ein bisschen mit rein. Da geht es dann so ein bisschen so ein Teil, ein paar der Hexenmüll überlebt und es ist eine Auswahl von Menschen, die halt in so einem Bunker quasi leben und als auserwählt gelten und was im Endeffekt dann so auch mit Gruppen passiert, wenn sie halt komplett isoliert sind. Also sehr interessant. Und 1984 ist die letzte Staffel. Da geht es so ein bisschen um diese Horrorfilme. Also um die Klischees der Horrorfilme.
Oder?
Das kann sein.
Ich habe nämlich auf Netflix gesehen, es gibt 1984 als Titel einen Film.
Ja, das ist, aber genau,
ich
weil
das
ist
die verwirrt, Zeit. Ich ob das auch schon
nee, das ist aber eine Stephen King-Verfilmung, glaube ich. Es geht, also in dieser Zeit, also in den 80ern, sind viele von diesen Horrorfilmen sind entstanden. Auch so Nightmare on Elm Street, vielleicht war es sogar schon ein bisschen früher, Scream, Freitag der 13., diese ganzen Sachen sind, glaube ich, auch viel in dieser Zeit. Also es gab ja so eine richtige Horrorzeit.
Ja, aber ich glaube, Scream war später, war 90er.
Genau, aber das kommt ja, also Scream basiert ja auf diesen ganzen Horrorfilmen. Also es ist ja eine Episode gewesen, wo viel dieser Horrorfilme entstanden sind.
Wes Craven.
Genau. Der Macher des Ganzen, muss ich mich ein bisschen beeilen, der Macher des Ganzen ist Ryan Murphy. Wird sich tatsächlich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Mhm. Der hat auch, also viele Serien gemacht, aber auch zum Beispiel written und directed für Eat, Pray, Love mit Julia Roberts zusammen. Das sagt vielleicht noch dem einen oder anderen was. Mhm. Hat ansonsten auch Nip/Tuck damals gemacht, diese Schönheitschirurgen-Serie. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Sag mir was, ja.
Eigentlich ganz witzig, halt auch sehr zynisch und sehr bissig, aber mochte ich eigentlich ganz gerne. Und er hat Glee geschrieben.
Hat er das?
Ja, was halt ein Riesenerfolg war in Amerika. Absolute Oberklasse. Glee ist im Endeffekt High School Musical, bevor es doch nachdem es High School Musical gab, oder war das danach?
Ich glaube, es nachdem. Also Glee ist ja diese Typ, also heißen ja diese Clubs da oder so, wo die halt singen.
Genau, und das tanzen. Geht halt aber auch, also das war eine der ersten Serien, wo es dann mal einen schwulen Charakter gab, wo es, also dieser divers war. Also
ja,
Ryan Murphy selber ist auch schwul und hat nicht auch der von American Crime Story mit in Glee mitgespielt? Ich glaube schon. Also Ryan Murphy arbeitet auch gerne wiederholt mit Schauspielern zusammen, das funktioniert ganz gut. Also Glee kommt von ihm. American Crime Story basiert ja auch auf dem Konzept von American Horror Story quasi. Ja, und
nur mit True Crime.
Nur mit wirklichen Fällen, ganz genau. Da gab es den Fall von O.J. Simpson und die Ermordung von Gianni Versace. Also auch große, große Empfehlung von mir. Da gab es bisher nur zwei Staffeln.
Genau, aber mehr ist in der Planung. Die dritte mit, ist das mit Beanie als Monica Lewinsky?
Ich glaube.
War das Crime Story? Ich meine, das war Crime
Story. Ich glaube, genau. Und Feud hat er geschrieben.
Feud
mit Susan Sarandon, auf Netflix auch eine sehr beliebte Serie, doch mit Diane Keaton und
mir sagt mir nichts, Feud.
Das sind so zwei Frauen, die in Konkurrenz zu einer ältere Frauen, Schauspielerin, krieg's jetzt nicht zusammen. Auf jeden Fall ziemlich, also auch sehr beliebt, sehr bissig und sehr charmant. Mhm. Und Pose hat er jetzt auch, also auch eine der sehr, sehr diversen Folgen, Serien, die sich halt auch auf Netflix mittlerweile sehr, sehr visuell stark.
Viel auf Netflix, also alles auf Netflix.
Ja, ja, aber auch eingekauft. Er produziert ganz viel exklusiv für Fox.
War Ryan Murphy nicht auch Politician?
Ja.
Ist auch auf Netflix.
Ganz genau. Das war aber eine richtige Netflix-Produktion. Also Ryan Murphy hat jetzt einen Riesendeal mit Netflix gemacht, um dort Serien zu produzieren.
Warum
ein Riesendeal.
Nicht? Wer macht das nicht gerne?
Er ist aber auch wirklich gut.
Ja.
Und mit dazu kommt der Brad Falchuk.
Ich habe immer gehört, dass Ryan Murphy sehr gut erste Staffeln machen kann, also Pilotfolgen
auch und sowas. Ja.
Und danach wird es ein bisschen, aber kommt drauf an wahrscheinlich.
Es Projekten. Kommt drauf an tatsächlich. Also weil in American Horror Story das Konzept ist halt.
Ja gut, da hast du halt jedes Mal eine Pilot, weil du jedes Mal neu anfangen kannst.
Ganz genau.
Wahrscheinlich spielt ihm in die Karten, genau wie American Crime Story, du kannst jedes Mal neu anfangen.
Ja, Das ist auf jeden
Fall sehr gut. Ich glaube, das mag er, weil er so viele Projekte am Laufen hat.
Ja. Neuanfang. Genau, zusammen mit Brad Falchuk macht er das, der neben Ryan Murphy auch Glee, American Horror Story und Nip Tuck mitproduziert und geschrieben hat. Also geschrieben hat, glaube ich, in der Serie. Also das ist so das kreative Duo dahinter. Genau, guck mal, hier war das Wort, was ich gesagt habe, Anthologie. Ja. Genau, es ist immer eine abgeschlossene Handlung. Der Cast findet sich zum Teil wieder, aber auch komplett in anderen Rollen, was wirklich sehr charmant ist, weil du siehst die Vielfalt auch und das Können von einigen Schauspielern. Das ist sehr, sehr spannend. Jede Staffel hat eigentlich sehr, sehr interessante Charaktere auch. Und es gibt so ein paar kleine Sachen, also damit man so sieht, wie viel Gedanken sich auch zum Teil gemacht wird über diese Verknüpfung zwischen Fiktion und echtem Leben. In der ersten Staffel geht es auch um einen School-Shooting, wo ein Junge halt in die Schule geht und um sich schießt und mehrere Leute in den Tod reißt. Und dieser Tag ist derselbe, wo Kurt Cobain zum Beispiel Selbstmord begangen hat. Solche, also weil Evan Peters, der diese Rolle spielt, sieht in dem Fall halt auch so ein bisschen aus wie Kurt Cobain mit längeren Haaren.
Ja, stimmt.
Vom Typ her orientiert sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Ganzen. In der vierten Staffel, Freakshow, die spielt in den 50ern, glaube ich, hier. Und da gibt es, oder 40ern und 50ern, und dort werden viele Lieder gesungen oder gespielt, die erst nach 52 quasi entstanden sind. Mhm. Da haben die Fans ja gesagt, hey, wieso macht ihr das denn? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, voll dumm.
Der Grund dahinter ist aber eigentlich relativ charmant, und zwar sind es Lieder von Musikern, die sich selber als Freaks halt auch bezeichnet haben. Mhm. Als Abfall der Gesellschaft oder als Außenstehende der Gesellschaft sich selber betitelt haben. Und das ist ganz spannend. Zum Beispiel gehört dazu David Bowie, Lana Del Rey und Nirvana. Also Nirvana, also dieser Kult um Kurt Cobain zieht sich hier halt offensichtlich auch nochmal ein bisschen durch. Und die sind natürlich sehr bewusst gewählt dann auch, was ich sehr, sehr charmant finde, dass man sich dann doch so Gedanken macht, was
wird das für Musik. Also gerade solche Serien haben immer sehr viel Liebe zum Detail.
Ganz genau. In einer Folge gibt es einen Charakter, der nicht spricht. Dennis O'Hare spielt da auch mehrere Rollen mit. Der gehört auch mit zum Stammcast. Sehr, sehr brillant, sehr, sehr gut. Und er spielt einen in dem Coven, wo es um diese Hexen geht, den so ein bisschen wie Filch bei Harry Potter sieht er aus. Mhm. Den Hausmeister so ein bisschen.
Ja.
Und er spricht nicht in dieser Serie. Und um im Charakter zu bleiben, hat er sich halt auch Method Actor, wie er ist, gesagt, im echten Leben, er spricht nicht. Hat dann halt über diesen Zeitraum, wo sie gedreht haben, nicht gesprochen.
Okay.
Auch in Freakshow, da gibt es, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch siamesische Zwillinge. Mhm. Und die werden beide von einer Frau natürlich gespielt, weil beide eigene Persönlichkeiten haben.
Ja.
Und du hättest es natürlich auch mit CGI machen können. Sarah Paulson spielt sie.
Das ist grandios.
Und sie haben aber wirklich das ganz klassisch mit Kameraführung gemacht und Practical Effects. Also es ist natürlich auch zum Teil übereinander gelegt worden. Mhm. Aber die beiden heißen Betty und Dot. Und was hatten sie geschrieben? Jede Szene dauerte ungefähr 10 Stunden.
Jede Szene, du meinst das ganze Ding?
Also ich die weiß ganze, es nicht. Nee, weil das wird.
Die ganze Season.
Every scene required more than 10 hours to film. What? Und die sind sehr wirklich viel. Ich kann mir vorstellen, dass jede Szene, die sie gedreht haben, 10 Stunden gedauert hat. Weil sie halt mehrfach beide Seiten quasi abbilden mussten und sie immer eine andere Rolle spielt. Das heißt, dann musst du ja einmal das Set für die eine Person machen, das Ganze nochmal für die andere Person. Mhm. Und dann hast du natürlich einen ganz schön großen Zeitaufwand, um diese Szenen zu filmen.
Okay.
Aber sie haben gesagt, nein, wir machen das so, und hat sehr gut funktioniert. Das ist sehr, sehr überzeugend und sehr interessant.
Okay.
Und Freakshow ist tatsächlich auch die Staffel, die Jessica Lange als ihre Lieblingsseason betrachtet. Jessica Lange, oh meine Güte,
Jessica Lange.
Ist so eine ganz klassische Hollywood-Schauspielerin. Die hat früher schon ganz viel mitgespielt. Die ist auch, war in ihren jungen Jahren halt auch sehr erfolgreich.
Mhm.
Und jetzt ist sie halt so ein bisschen altklassisches Hollywood. Und das sieht man ja auch an und das passt auch zu ihr.
Ist sie die Nachbarin bei der ersten Staffel?
Genau. Das Schlimmste an dieser Rolle war übrigens die Frisur für sie. Das war richtig anstrengend, weil sie so ganz auftopierte Frisur hat.
Ja.
Genau, und eine noch ganz interessanter Fakt ist, in einer, in der Serie, in der Folge in der Staffel 6. Ich glaube, das ist Roanoke. Lass mich mal kurz hochgehen. Roanoke, ups, zu weit. Genau, da gibt es nämlich auch so gefilmtes Material, so ein bisschen wie im Blair Witch Project, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Und das ist tatsächlich bei den Cast-Leuten selber gefilmt worden, während sie am Set waren. Also haben das in den Szenen quasi selber gefilmt und dann das Material verwendet. Was auch nochmal ganz cool ist. Also
sehr, sehr schön.
Für mich die große Empfehlung für Leute, die gerne solche sehr ausgereiften Serien gucken, die mit viel Liebe produziert sind. American Horror Story is my thing for you.
Do it. Also ich bin bei Staffel 2.
Jetzt habe ich ganz viel gelabert, jetzt hast du ganz viel erzählen.
Genau, jetzt hast du dein All-Time-Favorite.
Ich auch wirklich schon. Ich habe wirklich schon zum Teil Staffeln 5-mal geguckt.
So
einzelne Staffeln. Ja. Nicht komplett, aber einzelne Staffeln.
Ja, ich muss noch einmal alles durchgucken. Einmal wenigstens.
Ja, das ist nur zu empfehlen. Also.
Oh. Ja, auf Netflix ist es ja nicht so, als müsste ich den Kram kaufen und voll anstrengend.
Es ist super zugänglich für dich. Du kannst es jederzeit sehen.
Ja, aber ich bin gerade mit anderen Serien beschäftigt.
Aber genau wie du Probleme hast, American Horror Story zu gucken, habe ich Probleme, deine Lieblingsserie zu gucken.
Das ist okay.
Dann erzähl mal.
Meine Lieblingsserie,
All-Time-Favorite,
ist Breaking Bad. Mhm. Als ich das vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder wann ich das auch gesehen habe.
Akademiezeit, ne?
Akademiezeit, genau, das war.
Wir haben übrigens 8-Jähriges, habe ich neulich bei Facebook gesehen.
Haben wir das?
8-Jähriges
Facebook. Guck mal, siehst du, 8-Jährige Facebook. 8 Jahre, habe ich gut gesagt.
Das war damals in der Unizeit, ging das gerade.
Ja, genau, weil ich erinnere mich noch, als ich
Chartel das. War auch so ganz großer Fan davon.
Weil ich das zum ersten Mal gesehen habe, war nämlich, als ich geschummert habe irgendwie abends.
Einer der
ersten großen Dinge, Technik, die keinen Spaß machen.
Mit einem ganz weichen Bleistift und ganz kleinen Kreisbewegungen. Genau. Schatten.
Und wir hatten halt so einen DIN A3-Zettel, den man da füllen musste. Und ich habe dann geguckt, okay, irgendwas nebenbei gucken, nämlich Breaking Bad. Gesehen, dachte mir so, okay, lass einmal gucken, habe irgendwie Gutes davon gehört. Mhm. Und ich weiß nämlich noch genau, es war irgendwie abends 8, 9 Uhr,
keine Ahnung. Hirn war matschig vom Schummern.
Genau, Hirn war matschig. Ich habe dann die erste Folge angefangen und ich glaube, ich habe an dem Abend noch die ganze erste Staffel zu Ende geguckt, bis irgendwie morgens um 3, 4 oder so. Sind ja nur 7 Folgen. In der ersten Staffel, weil dann der Autorenstreik war und deswegen ist die erste Staffel ein bisschen kürzer, was aber dem Ganzen ganz gut getan hat, weil sie hat nämlich andere Pläne und die ganze Serie wäre eine ganz andere gewesen, hätten sie die 13 Folgen folglich bekommen.
Mhm.
Aber einmal einen Schritt zurück, Breaking Bad, um was geht's denn da? Also ja, es geht
ich habe es immer noch nicht verstanden.
Es geht um einen Highschool-Lehrer, einen Chemielehrer.
Walter White.
White. Genau, Highschool-Lehrer, Chemie und er wird mit Krebs diagnostiziert in der ersten Folge. Und wie das dann in Amerika so ist, Lungenkrebs hier speziell, wie das in Amerika so ist, musst du halt für solche langen Treatments natürlich den ganzen Kram bezahlen.
Was
und
nicht billig
Versicherung
ist.
Hat er nicht gehabt oder hat keine Versicherung, die das bezahlen würde. Und das sind wirklich mehrere Tausende von Dollar. Also es geht in die Hunderttausende von Dollar rein. Naja, und sein cleverer Gedanke, weil er hat einen Schwager, der ist DEA-Agent in Deutschland.
Das ist übrigens das größte Arschlochgesicht im Fernsehen.
Ja, Dean Norris. Es ist so ein Drogen-Special Force der Polizei, DEA. Und zu seinem 50. Geburtstag während der Geburtstagsfeier sagte er, halt, komm doch einfach mal mit auf einer von unseren Polizeifahrten. Das wird dir gut tun. Wir machen
Ablenkung,
dann, wir raiden dann so ein Drogending und dann kannst du auch mal gucken, wie das ist, als Polizist bzw. die Agent einfach mal mitzumachen, weil du bist ja nur langweiliger Lehrer. Naja, das macht er dann auch. Und während dieser Drogenrazzia sieht er gegenüber vom Haus, wie einer seiner früheren Schüler das Haus verlässt und ganz klar halt gerade diese Drogenrazzia entfliehen kann. Er sieht natürlich, wer das war und konnte sich natürlich gleich merken, okay, das ist Jesse, sein ehemaliger Schüler aus dem Chemieunterricht und er wusste schon damals, dass der nichts Gutes machen wird. Naja, und dann fällt ihm halt irgendwie auf, okay, wie kann ich ja, Lungenkrebs-Treatment bezahlen. Ich habe eine Idee. Ich mache Crystal Meth.
Ich koche.
Weil ich bin ja Chemielehrer, ich kenne mich aus mit solchen Sachen. Ich kann das bestimmt ganz toll. Ich brauche nur jemanden, der in dieser Drogenszene tätig ist, den ganzen Kram verkaufen kann. Mhm. Und mir ja da einmal alles zeigen kann. So, das ist so der erste große Auftakt. Also es geht halt von einem Mr. Chips-Charakter, also so wirklich so ein Goofy-Charakter, der irgendwie immer Gutes getan hat, irgendwie nichts Böses im Sinn hat, zu einem Scarface-Charakter. Das ist so der
Scarface,
der,
neulich übrigens gesehen, langweilig, ne? Also.
Genau, aber er ist halt einer dieser wirklich bösen Menschen und das ist so der Elevator-Pitch von Breaking Bad, Mr. Chips to Scarface. Also wie kann man einen Charakter, so eine Charakter-Arc bauen, die über 5 Staffeln geht, wo du siehst,
er entwickelt
sich halt komplett zu einem ganz anderen Typen. Und das ist halt das Interessante, weil das wurde scheinbar noch nie vorher gemacht.
In dem Ausmaß gemacht,
weil es gab immer, oder es gibt immer einen Charakter, der eigentlich schon von Anfang an entweder böse oder gut ist und sich diese Änderung von gut zu böse
ist nicht so ganz
wurde nie so dargestellt, zumindest nicht in Serienform, wie hier bei Breaking Bad. Mhm.
Deshalb hat es auch ja wirklich sehr viel gute Kritiken bekommen und auch alles an Preisen damals abgesahnt.
Ja, aber erst ein bisschen später, weil die erste Staffel, wie schon gesagt, ein bisschen kürzer ist und
ist
hat
ja
sich erst so ein bisschen bei AMC so dran gehalten, aber wurde dann eigentlich später durch Netflix, durch das ganze Rewatchen, so 3-4 Jahre später erst richtig berühmt.
Ist ja auch eine der wenigen Serien, die mit jeder Staffel besser geworden sein soll.
Auf jeden Fall.
Na, das ist halt sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise fangen Serien sehr stark an
ja,
und bauen dann ab. Oder du machst wie American Horror Story, du suchst dir einfach immer ein neues Thema und kannst es dann ganz individuell machen. Aber Breaking Bad gehört zu einer der wenigen, wo es wirklich bergauf geht
mit
der Entwicklung.
Mit jeder Staffel wird es immer besser. Es gibt Twists und Turns. Der Charakter, also ist auch krass, wie die ganzen Filmstudios oder TV-Studios dann damals gesagt haben, wir wollen Breaking Bad nicht machen, weil Vince Gilligan, der Macher, hatte halt Bryan Cranston im Sinn für die Hauptrolle des Walter White.
Zu soft,
ne? Und Bryan Cranston war halt vorher nur bekannt für Malcolm in the Middle oder Malcolm mittendrin, was ja so ein wirklicher Comedy-Relief war. Also er war dieser
Und
goofy
er war
Dad.
Übrigens auch bei King of Queens, war er auch so der derpy Nachbar.
Ja, er war bei vielen
immer so der nette Nachbar, der so ein bisschen sonderbar ist, aber halt immer noch so ein bisschen dösbaddelig.
Genau,
ne?
Bei How I Met Your Mother hat er auch so ein Dösballing-Typen gespielt. Naja, und deswegen haben viele Studios gesagt, na, bei dem wissen wir es nicht so. Mhm. Bis dann ein Studio gesagt hat, doch, wir glauben, das könnte funktionieren. Und Bryan Cranston natürlich abgeräumt. Ich glaube, er hat danach fast jeden Emmy gewonnen.
Hat auch in komplett in neue Sphären in Hollywood hochgeschickt, wo du auch, wir haben neue also Filme danach mit ihm gesehen. Und das ist wirklich ein brillanter Schauspieler. Das hätte man sich von Anfang an einfach denken können.
Ja.
Weil es ist für viele wohl einfacher, tatsächlich vom Comedy rüber zu wechseln zu Drama, als von Drama auf Comedy zu wechseln.
Das ist nämlich auch der Trick oder das geheime Rezept von Breaking Bad. Die haben sehr viele Comedy-Schauspieler oder auch Stand-Up-Comedien, die dann in dieser Dramaserie wirklich aufblühen können. Mhm. Deswegen auch einer der fantastischen Charakter, gespielt von Bob Odenkirk, ist der Better Call Saul, der Anwalt,
ne?
Der in der zweiten Staffel von Breaking Bad zum ersten Mal auftaucht und mittlerweile ja auch eine eigene Spin-off-Serie hat, die schon fast besser wird als Breaking Bad. Also es ist ja auch sehr, sehr untypisch, dass eine Spin-off-Serie von einer Originalserie, wo wirklich ein Charakter genommen wird, auch sehr gut finden, wenn nicht sogar fast besser ist als das Original.
Guck die American Horror Story an.
Ja, das hatten wir schon. Genau, also Vince Gilligan, der Name, glaube ich, sagt nicht so viel was, aber er ist der Macher von Breaking Bad und er hat auch schon sehr viele, also auch er ist ein Schreiberling, auch sehr smart, weil was er so zu Papier bringt, echt interessant ist und nicht
der
das Normale. Der
arbeitet wirklich auf lange Strecken auch, ne?
Total, also er hat sehr früher sehr viel für Akte X gemacht.
The X-Files.
The X-Files im Original, genau, und hat dann jetzt mit Breaking Bad.
Ist halt auch eine sehr lang produzierte Serie.
Total.
Hat er alles komplett geschrieben oder nur Teile?
Er hat nur Teile geschrieben, er war einer der Schreiber. Also, das ist ja bei vielen von diesen Serien, ist halt diesem Writers Room, ist er einer von den vielen. Und hier war er dann wirklich auch einer der wirklich Creator und Produzenten und so weiter. Und auch sehr smart, weil er arbeitet halt auch mit diesem. Oder nicht nur er alleine, aber der ganze sein Writer's Room arbeitet halt mit dieser Art, dass die Zuschauer auch smart sind und hat auch sehr viele Easter Eggs, weil die arbeiten halt mit diesen Chemietabellen und jede Folge oder die Namen von den Folgen geben was und die ganze Serie oder die ganze Staffel gibt auch noch Sachen her, die einen längeren Story-Arc haben und viel kleine Details passieren, darunter auch viele coole Direktoren, die später sehr bekannt wurden, haben auch hier einige Folgen machen dürfen, zum Beispiel Rian Johnson, sehr, cool. sehr bekannt für die vorletzte Folge der ganzen Staffel, grandiose Folge und auch eine der besten Folgen, die Fliege nennt, wo eigentlich nichts passiert in der ganzen Folge, aber es ist so wirklich mega gut dargestellt, cinematografisch und natürlich auch schauspielerisch, weil Bryan Cranston und Aaron Paul, die beiden passen einfach wie Faust aufs Auge.
Eine tolle Chemie, ne?
Die haben eine tolle Chemie und das ist auch
im wahrsten Sinne des Wortes.
Nicht schlecht. Und das ist auch das Lustige, weil nur weil sie eine tolle Chemie haben, durfte Aaron Paul nämlich auch weiterbleiben.
Das war auch so ein Charakter, der eigentlich verdammt war, dann nach der ersten Staffel zu gehen.
Sein Charakter sollte in der ersten Staffel sterben. Aber weil er so grandios war, haben die Leute dann gesagt, okay, du darfst, oder wir wollen mehr mit dir machen. Und das fand Bryan Cranston so lustig, dass er jede Staffel Aaron Paul geprankt hat, indem er dann das Skript gelesen hat und meinte, hast du das Skript schon gelesen? Nee? Ah, war gut, mit dir zu arbeiten. Und Aaron Paul jedes Mal so, fuck.
Oh Mann.
Aber sehr lustig. Und genau, Aaron Paul mittlerweile auch ein sehr großer Name in Hollywood und auch in Serien. Und da wir hier im Serien-Special sind, habe ich mir Serien natürlich nur ausgesucht. Und zwar nach Breaking Bad hat er bei The Pass mitgespielt oder die Hauptrolle gespielt. Das ist auch so eine Art Kult.
Mit Radakowski, Radanumsinger?
Ich weiß nicht, ich habe die Serie nie gesehen, aber es ist so eine Art Kult, wo er einen der Hauptkult-Lieder spielt.
Haben sie viele Details, glaube ich, auch gedreht.
Das kann sein. Und er hat dann auch bei BoJack Horseman jemandem die Stimme geliehen. Auch eine scheinbar sehr gute Serie auf Netflix, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Also ein bisschen gesehen. Wie Family Guy.
Bisschen wie Family Guy, genau. Und jetzt gerade, was jetzt überall rumhängt, ist nämlich Westworld,
Staffel
3. Yes. Da ist er nämlich auch dabei.
Westworld, übrigens auch nochmal am Rande, eine sehr große Empfehlung von mir. Sehr, sehr interessant. Westworld ist, und das ist wieder ein Grund für Sky, unabhängig, wer Sky American Horror Story immer zuerst hat. Immer.
Ja, natürlich, die haben die Rechte.
Immer, die haben es aber auch direkt nach Amerika-Start.
Hast du immer kam auf iTunes und fertig.
Und Westworld. Und, aber was jetzt auch richtig vielversprechend ist, jetzt mittlerweile ist The Handmaid's Tale auf Amazon Prime Staffel 1 und 2.
Oh, das muss ich auch noch gucken.
Ja. Das war nämlich vorher auch immer nur auf Sky, bei dem Saftladen. Ich glaube, es wird auf ein 10-Euro-Ticket nochmal hinauslaufen im Monat. Das verkrafte ich noch.
Ich weiß ja nicht, ich kann für 10 Euro wahrscheinlich eine Staffel kaufen.
Aber dann kann ich Euphoria gucken.
Ja gut, wenn du alles dann einfach durchbinst.
Und du kennst mich doch, ich binge dann halt auch.
Ja,
dann
mach das auch. Also, kauf dir das und guck Euphoria und alles, was da ist.
Everything.
Okay, zurück zu Breaking Bad.
Sorry.
Wir haben hier Bryan Cranston, wir haben Aaron Paul. Haben einen sehr guten Supportcast, wie du auch schon, weiß nicht, ob das in dieser Folge war oder in der Folge davor meintest, sehr wichtig sind natürlich die ganzen Nebendarsteller.
Ja,
denn die bilden die ganze Welt und hier hast du halt echt grandiose Leute und mit Absicht auch Leute gewählt, die nicht bekannt, also eher weniger bekannt sind zu dem Zeitpunkt, weil viele namhafte Schauspieler haben sich dann auch für diese Serie, nachdem es so gut angekommen ist, beworben und die wurden dann auch alle rausgekickt, weil man wollte nicht, dass ein Charakter, denn wie zum Beispiel in Samuel L. Jackson, wo ich später einen Funfact so habe, der dann einfach auftauchen würde und dann ist er, geil.
Der steht da auch nur
und sagt, Motherfucker. Und dann nimmt er halt einem die ganze Show weg. Man hat zwar ein paar von diesen coolen Auftritten. Ich meine, wie heißt der Dude, der die Machete gespielt hat?
Ja, die Machete, keine Ahnung.
Genau, er hat auf jeden Fall auch eine.
Seagal?
Nicht Seagal, ein anderer Dude, dieser Mexikaner.
Ja, ich weiß.
Auf jeden Fall hat er ja auch eine Cameo-Rolle und es ist ganz nett, aber genau, es geht dann eher um die anderen. Und da haben wir so Namen wie Anna Gunn, die Frau von Walter White
das
spielt.
Das ist aber auch die meistgehasste Frau im Fernsehen.
Sie hat auch eine wirklich harte Bitch-Rolle hier, also es ist schon schwierig, ne, gemocht zu werden.
Ja.
Vor allem
aber ich finde es ja toll. Also ich finde es ja gut, wenn man sich als Serie auch bewusst entscheidet, nicht mit likable Characters zu arbeiten.
Ja, vor allem muss ja
auch. Das sind halt alles Menschen, die machen halt auch Fehler und manche sind halt beschissener als andere und die ist halt besonders scheiße.
Ja, aber ist auch lustig, weil eigentlich ist sie halt die reasonable, die gute, die sagt, hey, ne, hier, ich habe mit deinen Freunden von früher geredet, die würden dir eine Versicherung, die würden dir dein Krebs,
die Therapie
würden das alles bezahlen. nur weil er seinen Stolz sich gekränkt fühlt, macht er halt den anderen Weg und denkt sich halt, dann denkst du dir als Zuschauer erst so, what the fuck? Aber dann denkst du wieder, okay, ich bin auf seiner Seite, bis er dann irgendwann ein paar Schritte zu weit geht. Mhm. Naja, und dann haben wir noch andere Menschen wie Betsy Brandt, Dean Norris, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito.
Esposito.
Also ganz viele Leute, die man wahrscheinlich eher vom Namen her nicht so kennt, aber mittlerweile sind die in ganz vielen Filmen als Nebencharaktere dabei oder Bob Odenkirk ist ja auch Stand-Up-Comedian, der dann auch in anderen Filmen dann auch größere Rollen spielen darf.
Über den Fuß in die Tür bekommen.
Richtig. Und deswegen ist das schon mal sehr cool. Ein paar Fun-Facts oder ein paar generelle Facts zu Breaking Bad. Ich möchte jetzt überhaupt nichts spoilern, weil das ist ja das Tolle an so einer Serie, weil viel passiert in den ersten Folgen und da schaukelt sich alles hoch bis dann zum Cliffhanger und dann möchtest du dann die nächste Staffel direkt gucken, weil es ist das Coole daran, es ist wirklich 5 Staffeln und abgeschlossen. Es fängt halt grandios an mit einer Hose, die durch die Wüste fliegt, an so einem.
Ich habe mich ein bisschen an American Beauty erinnert übrigens.
Ja, genau. Und dann geht's halt, also es sind immer grandiose Kamerafahrten. Und dann geht's halt wirklich sofort los mit der Story, die richtig reinkickt. Genau, Jesse Pinkman.
Das hast du dem schon erzählt.
Wie ich schon eben meinte, der sollte halt
relativ früh
sterben. Aber nur weil er so grandios von Aaron Paul gespielt wurde, weiter drin. Und auch
aber ich find,
mega.
Ich habe ja auch nur die erste Staffel, glaube ich, gesehen. Und ich finde, man merkt das noch so ein bisschen am Skript, dass die halt den noch nicht so richtig aufbauen, den Charakter.
Irgendwie. Nee, das überhaupt
merkt man
nicht.
Halt voll. Also es wirkte echt so ein bisschen lapidar. Und deshalb dachte ich so, hey, wie soll der sich denn jetzt? Ich wusste ja dann schon, dass der länger da ist. Und ich so, hä, das ist so nichtssagend. Aber da merkst du es halt schon am Skript.
Er hat so ein
Arc. Das ist halt, dass er so richtig lapidar instruiert wird irgendwie. Und er ist jetzt so da. Und aber halt irgendwie, man hat es ja halt trotzdem gemerkt, dass es total gut funktioniert hat. Also ich finde, dass, wenn man es weiß, merkt man es in der ersten Staffel.
Ja, also gerade weil auch die erste Staffel, ja normalerweise hat jede Staffel 13 Folgen und jede Folge geht so 40, 50 Minuten.
Mhm, auch immer,
ne? Genau, so diese Standardlänge mittlerweile. Und ja, es gab diesen Streik in Hollywood, wo halt viele Filme, Serien dann halt entweder kürzer oder halt irgendwie nach hinten geschoben wurden. Und in dem Fall, naja, wurden aus diesen 13 Folgen nur 7 Folgen. Mhm. Und das hat aber
die einzige?
Das ist die einzige Staffel, genau. Danach haben alle dann wieder 13 Folgen. Mhm. Und die 5. Staffel ist dann auch in 2 Teile aufgeteilt, aber geht dann auch 6 und 7 Folgen, das ist dann auch auf 13 oder so schließt. Mhm. Und genau, Vince Gilligan hat das aber auch mit Absicht gemacht, dass er gesagt hat, wir enden nach Staffel 5, weil er wollte halt nicht diesen Fehler machen, den viele Serien machen und das Ganze halt in die Länge ziehen. Er hat halt diese Geschichte von A bis B, und die will er halt erzählen und dann ist auch vorbei. Also wie bei vielen Filmen, du erzählst halt die Geschichte, die du erzählen willst und dann musst du nicht noch irgendwie 3 Füllerstaffeln machen, nur weil es gerade so gut läuft.
Ja, ist aber auch immer cool, weil das Studio zahlt natürlich auch gerne für etwas, was du noch jahrelang durchziehen
genau,
kannst.
Guck
dir Grey's Anatomy an.
Das durfte er natürlich dann auch machen, weil ich meine, ich glaube 2 Jahre später saß er wieder mit der ähnlichen Crew vor der Kamera, hinter der Kamera. Weil er dann halt die Spin-off-Serie machen konnte mit dem, weil Bob Odenkirk, sein Charakter so gut angekommen ist und die wollten halt noch weiter Geschichten erzählen und konnten dann halt eine Prequel-Staffel oder Serie machen.
Aus einer anderen Sicht
erzählen. Wo das jetzt auch, ich glaube, 6 oder 7 Staffeln soll es dann werden und dann ist auch vorbei. Aber auch das hat einen mega coolen Charakter-Arc durchlaufen. Naja, was ich auch noch interessant fand, ist, dass Anthony Hopkins, unser, den kennt man natürlich aus hier.
Schweigen der Lämmer. Two Popes.
Er hat nämlich die Serie innerhalb von 2 Wochen gebinged-watched und hat dann einen Brief an Bryan Cranston geschrieben, wie grandios
er
in dieser Rolle war.
Ein glowing Fan-Letter.
Ja, musst du dir vorstellen, dass einer von dieser wirklichen A-Riege der Hollywood-Schauspieler einem anderen Schauspieler so einen Brief schreibt, sagt, hey.
Aber das finde ich immer süß, man. Das ist ja manchmal so in Interviews, schön, ne? Wenn sie irgendwo dann bei Stephen Colbert oder irgendwo sitzen, keine Ahnung, wo die erzählen, dann erwähnen sie auch, die kriegen ja dann auch die ganzen E-Mail-Adressen von den Agenten irgendwie
raus. Ja, klar,
raus,
die können
ne?
da sofort.
Und wie sie dann halt auch immer oft dann irgendwie, wenn sie die mal treffen, ihre Idole, und dann sagen, ich hab die, das war so gut cool, und dann auch wirklich
mega.
Die Geschichten erzählst, wo irgendjemandem halt so Glückwünsche ausspricht, das finde ich immer so süß, die Vorstellung ist so niedlich, dass du irgendwie auch gerade als jungen Schauspieler dann mal so eine Nachricht kriegst oder gerade von einem, der so ein bisschen auf dem Abstellgleis stand, wie
Brian.
Bryan Cranston.
Ja, und er hat...
Der war ja trotzdem super beliebt war auch in Hollywood, ne? Also die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, fanden ihn immer super.
Das ist halt das Problem, wenn du halt in eine Schubladenrolle gesteckt wirst. Er ist halt dieser Goofy Dad gewesen, dieser Comedy Relief. Und er wurde halt für nichts anderes gecastet. Also immer nur ähnlich in diesen Rollen gespielt. Und dank Breaking Bad durfte er halt dann auch ernste Rollen spielen. Und sowas sind. Wie zum Beispiel Trumbone, ja. Das hätte er, also ist auch eine lustige Rolle, aber das hätte er wahrscheinlich nicht machen können, hätte er nicht gezeigt, was mit Dramedy. Breaking Bad gemacht hat.
Ja.
Mhm. Und der Fun Fact mit Samuel L. Jackson
witzig
war...
Witzig ist übrigens an Trumbone, ist ja, es geht ja dann im Endeffekt auch
um
das Writers-Ding.
Genau,
ne?
um den Schriftsteller.
Aber in den...
Ja, da war es halt diese geblockten Schreiber, die dann gar nicht mehr schreiben durften.
Genau. Das war das Charmant. Sorry, ja, das wollte ich gerade mal einbringen.
Mhm. Zu Samuel L. Jackson hat nämlich zu der Zeit, 2012 war das, Avengers gedreht und war halt in seinem Nick Fury Outfit da und es wurde beides am selben, wie heißt es, Lot hier in Filmstudios gedreht, also Breaking Bad und Avengers.
Mhm.
Und er ist einfach mal dann rübergegangen und hat sich so eine Szene angeguckt, dass sie gerade irgendwas gedreht haben und hat gefragt, hey, kann ich als Nick Fury, weil er noch in voller Montur war, kann ich einfach irgendwie eine Cameo irgendwie machen? Und die Produzenten meinen halt, nee, also das ist schon eine ernste Serie hier, wir wollen jetzt nicht einfach, also auch wie cool das wäre, aber nee, wir wollen nicht, dass Nick Fury da irgendwo im Hintergrund rumläuft. Das würde das Ganze nur so ein bisschen
ins
Lächerliche
ziehen. Producers denied his request to appear as Nick Fury on the show.
Ja, aber ich meine, wie cool ist es, dass Leute einfach vorbeikommen und sagen, hey, ich möchte bei dieser Serie irgendwie mitmachen, weil die
wenn
so
nur
gut
im
ist,
Hintergrund
wenn ich auch nur irgendwie rumlaufen kann da hinten, ja. Auch sehr cool, sehr gut sind natürlich auch die Kostüme bei so einer Serie.
Mhm.
Und hier ist auch sehr viel, wird mit Farben gespielt. Also Walter White fängt halt mit so einem wirklichen Lehrer Khaki-Beige-Tönen an. Sein Auto ist auch in so einem komischen Tan-Ding. Also niemand fährt ein Auto in dieser Farbe, außer er, weil sein Charakter, alles Product-Design
also
und Kostüm-Design,
ne?
soll halt wirklich langweilig wirken. Ist wirklich, sein Leben ist langweilig, du hast keine Farben, du hast nichts.
Beige.
Und ja, und wie sich sein Charakter entwickelt über die ganzen Staffeln, fängt er halt an, wirklich was farblich, also er hat irgendwann, glaube ich, lila Hemden an und dann wird es immer dunkler, bis er dann wirklich nur noch schwarze Sachen trägt und das so zeigen soll, wie er jetzt böse ist. Also dieses typische schwarze Farben gleich böse.
Mhm.
Und auch die Namen, ne? Also Walter White, Jesse Pinkman, das sind so, und es gibt noch einen Arbeitskollegen von ihm, der heißt Schwartz. Und dann hast du halt Grey Matter, also die ganzen, also viel, sehr viel Farbtheorie drin. Und ich glaube, Walter White und Jesse Pinkman sind beides aus dem Quentin Tarantino-Film Reservoir Dogs, weil die haben ja auch Farben als Namen. Also Mr. Pink, Mr. White, Mr. Whatever.
Mhm.
Und das ist da irgendwie hergezogen worden. Und auch interessant, später spielt auch Jesse Plemons mit. Den kennt man jetzt vielleicht aus Serien wie Fargo oder
das
aus...
Das ist der aussieht...
Wie Matt Damon
in Down erkrankt.
Genau.
Habe ich jetzt nicht gesagt. Also ein bisschen.
Und,
ein bisschen angeditscht.
Und weil er halt diese Matt Damon Resemblance hat, nannte
aber
ihn
in rothaarig auch.
In
ne?
rothaarig, also rothaarig. Ja.
Der hat mit, übrigens, habe ich glaube schon mal gesagt, Fun Fact, ein Kind mit Kirsten Dunst. Die sind ein Paar.
Die sind ein Paar, nach Fargo, weil die haben ja in Fargo Staffel 2 ein Ehepaar gespielt und danach wirklich ein Paar geworden.
Also kann auch sein vorher, aber auf jeden Fall sind die ein Paar und sie ist Mutter geworden mit seinem Kind. Entschuldigung,
gut für
am
ihn.
Rande.
Gut für ihn. Hat er gut gemacht. Ja. Jesse Plemons ist ja auch jetzt keine wunderschöne Schönheit. Deswegen wird er auch oft als Matt Damon bezeichnet, weil er so ein bisschen aussieht wie Matt Damon, aber...
Er sieht voll aus wie Matt Damon, ein bisschen dicker.
Ja, ist auch ein bisschen dicker, genau.
Aber der ist sehr witzig und der hat tolles komödiantisches Talent. Der ist
mega.
Sehr, sehr, sehr gutes Timing hat er.
Und gerade hier spielt
auf
er...
Auf dem Weirdo immer so...
Ja, es ist wirklich ein Weirdo. Und hier spielt er wirklich einen komischen Weirdo-Nazi-Typen. Mega. Und ja, das sind so... Breaking Bad, ne? Also es fängt wirklich von Anfang an, finde ich, grandios an und du hast so einen Lauf, den du einfach durchziehen kannst. Du siehst halt, okay, dieser Charakter, wie wird aus diesem langweiligen Chemielehrer ein Drogen-Kingpin? Weil auch die Charakterposter oder die Serienposter sind so geil, wie am Anfang mit weißer Unterhose da vor dieser Wüste, vor diesem RV steht, mit seiner Hose
mit
fliegen.
Dem Camper
wirklich
auch,
so, wo du denkst, was ist das für einer? Und dann in Staffel 5 oder so sitzt er halt so auf dem Berg Geld mit seiner Glatze dann auch, mit seinem Goatee. einfach so Kingpin-Style-mäßig darauf und denkst halt, okay, wie ist aus diesem...
Das ist eine starke visuelle...
Ja, wie ist aus diesem Charakter mit einem kleinen Mustache und komischen Nichtshaaren dann aus zu diesem Charakter geworden, der wirklich ein Badass ist, der dann, wo auch viele Memes sind, wo er sagt, hey, you know my name, say my name. Und dann Heisenberg, you goddamn right. Genau, also es sind sehr viele coole Charaktere, krasse Welt, das spielt alles in Albuquerque, es ist so ein Wüsten...
Albuquerque, der Name ist schon so klangvoll.
In der Nähe von Mexiko an der Grenze. Und deswegen hast du auch sehr viel mexikanische Schauspieler darin. Du hast auch einen sehr guten...
Ja, diese Wüstenlandschaft auch und einfach diese Kartellsnähe.
Genau, die ganzen Kartelle. Du hast auch eine sehr gute Art von, weil es gibt manche Episoden, die komplett, also nicht komplett, aber sehr viel auch Spanisch sind mit Untertiteln. Dann hast du auch eine Staffel, wo dann plötzlich ganz viele Deutsche sind. Auch wieder mit Untertiteln natürlich.
Und ich verstehe euch nicht.
Das ist halt ganz cool, wie die halt das ist eine der Serien, wo man sieht, okay, die haben sich Mühe gegeben, das richtig zu machen. Weil viele amerikanische Filme oder Serien, wenn sie dann einen Deutschen drin haben, ist es dann eigentlich komisch, wie die dann aussprechen.
Es sind immer Daniel Brühl
Deutsche
auch,
sind.
Wenn
die dann mal wirklich Deutsche casten, aber manchmal casten die oder oft casten die einfach dann Amerikaner, die sagen, ich kann Deutsch und dann merkst du halt diesen super komischen Akzent. Das ist, nee. Aber in dem Fall Spanisch, Mexikanisch, Deutsch, Englisch, alles funktioniert da super, weil da ist ein Mix aus allem drin. Und du hast da auch viele grandiose Welten gebaut, weil du hast auch diese Restaurantkette ist da drin, diese Los Pollos Hermanos, die mittlerweile sehr viel hier Merchandise auch hat, also die kennt man mittlerweile auch. Deswegen, also die ganze Welt, die da geschaffen wurde, ist grandios. Und weil es halt einfach wirklich so ein kleines, perfektes, abgeschlossenes Ding ist, gefällt mir das halt so mega gut, weil es wirklich...
Ganz kleine ist auch.
Ja, ist auch... Ne, 5 Staffeln.
Das erfüllt dich noch.
13 Folgen.
Wenn du anfängst, hast du genug vor dir und irgendwann ist aber auch vorbei.
Und wie du schon sagst, es wird immer besser. Es ist nicht so, dass du dann denkst, oh, das ist keine geile Staffel, weil es wird immer besser. Und es gibt auch viele Symboliken drin und auch viel Drama wirklich drin. Also da sind auch Leute drin, die Kristen Ritter hat zum Beispiel auch eine Staffel mitgespielt.
Spoilerst du, aber ich weiß, was passiert.
Ja. Aber die ist grandios. Kristen Ritter, die wen spielt sie in Marvel?
Nee.
Spielt sie Jessica?
Nee. Ja, doch, Jessica.
Jessica. Egal, auf jeden Fall auch grandiose Schauspieler, die...
Jessica Jones,
sorry. Genau. Grandiose Schauspieler, die dann auch später gute, coole Projekte gemacht haben.
Die hatten erst ja auch so ein richtiges Mean Girl gespielt. Wo war denn das auch? In so einer Comedy-Serie? Room 43 oder irgendwas?
Ja, stimmt. Apartment
43. Apartment irgendwas,
genau. Ja. Da hat sie auch
die bitchige Mitbewohnerin gespielt. Also auch eine sehr, sehr zynische, aber coole Frau. Also die ist
mega, cool. Die ist super.
Kann man so unterschreiben. Nehme ich. Ist gekauft.
Ist gekauft, genau. Ja, wie kann ich an so viel überzeugen, Breaking Bad zu gucken? Ich weiß es nicht. Es ist eine grandiose Serie. Wer Bryan Cranston und Aaron Paul mag, da haben wir halt die perfekte
Chemie. Wir haben halt das Schöne, das ist dein Ende der Fahnenstange, das ist mein Ende der Fahnenstange. Und dann machen wir nämlich nochmal nächstes Mal nochmal eine Episode,
wo
wir nämlich unseren gemeinsamen All-Time-Favorite haben, der uns quasi auf eine Filmebene zusammengeschweißt hat.
Ja.
Den besprechen wir dann und verraten jetzt auch gar nicht mehr, denn die Überraschung soll ja da sein.
Ich glaube, das ist schon am Anfang
der
Folge genannt.
Vielleicht, ich dachte, vielleicht ist auch etwas, was ich nicht gespoilert hätte. Nein, aber...
Doch.
Das habe ich bestimmt schon mal. Okay, wir machen das trotzdem. Ich erwähne es jetzt nicht nochmal, für den Zweifel, dass es alle jetzt schon vergessen haben. Das machen wir bei Gelegenheit. Da können wir nämlich auch... Da haben wir eigentlich noch viel weniger Material, aber können es viel weiter ausschweifen.
Auf jeden Fall.
Ganz viele tolle Sachen zu erfahren. Und haut euch mal wieder
vor den Fernseher. Genau, damit schließen wir dieses Serien-Special ab. Wir haben hier 2 grandiose Serien für euch.
Unsere Evergreens, unsere All-Time-Favorites.
All-Time-Favorites, die man sich immer wieder angucken kann. Du hast deins schon 15 Mal geschaut. Ich schaue meins bald das dritte Mal komplett von Anfang bis Ende, weil einfach so gut.
Ja. Was sind denn eure Lieblingsserien? Das könnte man jetzt auch nochmal fragen.
Was sind eure Lieblingsserien? Beides auf Netflix. Falls ihr ein Abo habt, da könnt ihr das gucken. Genau. Falls nicht, auf iTunes, sonst wo man es kaufen kann, Amazon, whatever.
Überall.
Es gibt gerade bei Breaking Bad ein Special Box, die man sich kaufen kann, Blu-ray-Box, die in so einem Fass ist, weil da sein Geld war in irgendeiner Staffel. Das ist auch sehr schön visuell dargestellt, produktdesignmäßig.
Alles toll.
Überall verfügbar. Wer es noch nicht gesehen hat, American Horror Story und Breaking
Bad. Ich glaube, mehr Leute haben Breaking Bad gesehen als American
Horror Story. Ich weiß nicht, beides sehr, sehr beliebt.
Ja, nur zu empfehlen.
Nur zu empfehlen. Also.
Mit besten Wünschen von uns.
Ja.
Von Raphael und Ann-Sophie.
Von uns.
Von euch. Daumenkino.
Von eurem Daumenkino.
Bis bald.
Bye.